Okay. Ich schalte jetzt auf Hochdeutsch. Ihr wisst ja, wenn ich hier bin, geht es um den Epheserbrief. Und wir haben miteinander schon einiges angeschaut. Und da geht es ja vor allem um die Gemeinde. Der Text heute ist nochmals der, der schon war, für zweimal schon. Jetzt also zum dritten Mal. Der Text ist aus dem Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 19 bis 22.
Epheser.
Wo habe ich gesagt?
Korinther.
Korinther, Epheser 2.
Habe ich Korinther gesagt?
Ja.
Das glaube ich nicht. Also, Epheser, Kapitel 2, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder Bürger, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Gebet. Und wenn ihr euch erinnert, ist es in den zwei ersten Predigten über diesen Text darum gegangen, einmal, dass Paulus hier uns vergleicht mit einem Staat, mit einem Stadtstaat oder einem ganzen Land, wo man Bürger ist. Da haben wir darüber geredet, da hat man Rechte als Bürger und auch Pflichten. Und auch das Recht, wenn da es dann ein Königreich ist, dass man vom König erscheinen kann. Ich denke, dass hier das ein wichtiger Punkt ist. Und dann haben wir weitergeschaut, da steht dann aber Hausgenossen. Und es geht ja darum, um diese Bilder, das Königreich und jetzt aber eine Familie. Dann haben wir darüber geredet, dass in einer Familie alles viel persönlicher ist. Man hat gewisse Pflichten in einem Staat als Bürger gegenüber anderen Bürgern und auch gewisse Rechte. Man profitiert von gegenseitig von der Arbeit, die da geschieht. Da gibt es ja viele Beispiele dafür. Aber in einer Familie ist das alles viel persönlicher. Und in einer Familie, da hat man einen Vater. Und ich habe dann ziemlich auch gewichtet, dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich als Bürger das Recht habe, vor dem König zu erscheinen, der kennt mich ja nicht, der hört dann einfach das Anliegen, oder aber ob ich zu meinem Vater gehen darf, der mich durch und durch kennt, wo das ganz, ein ganz persönliches Verhältnis auch da ist. Und ein Vater, der uns sehr genau kennt. Und da, das ist ja der Hinweis von Jesus da, dass er weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Und das hört sich ja ziemlich wie eine Übertreibung an. Aber da steht einfach ganz klar, er kennt uns ganz genau. Er weiß alles über dich. Und er interessiert sich für dich. Dein Vater, unser Vater im Himmel, interessiert sich für die Angelegenheiten in deinem Leben. Auch die Kleinen. Das ist ja immer wieder etwas, was recht schwierig ist zu verstehen und auch zu glauben. Aber er interessiert sich für dich ganz persönlich und du kannst zu ihm gehen als dein Vater. Aber auch unter den Geschwistern ist natürlich die Beziehung viel persönlicher als unter Bürgern. Und sie ist auch mehr verpflichtend. Wir sind einander gegenüber verpflichtet. Wir können nicht einfach sagen, wie es meinem Bruder oder meiner Schwester geht, geht mich nichts an. Wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Und es ist ein ganz intimes, also ein intimes ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine sehr persönliche Beziehung, wo wir wirklich uns umeinander kümmern. Auch Lasten tragen und so weiter. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit eher etwas schwierig geworden, weil man so distanziert ist. Viele, die hören Predigten nur noch am Fernsehen oder auf dem iPad oder am Computer und so weiter. Das Persönliche geht dort völlig flach. Das Also wir sind einander verpflichtet als Geschwister und wir sollten uns umeinander kümmern. Also da haben wir ganz klar eine Steigerung, nicht? Vom Bild des Staates, wo man Bürger ist, wo ein König ist. Man hat zwar das Recht, sich dort meine Anliegen dort vorzubringen, aber dann die Familie, das ist eine Steigerung des Bildes. Und jetzt kommt ja eine weitere Steigerung. Und das Bild, das wir jetzt haben, ist das Bild des Tempels. Das Bild, dass wir ein Tempel oder der Tempel Gottes sind. Und da sagt jetzt Paulus mehr darüber. Vom Vers 20 an, ich lese diese Verse nochmal, 20 bis 21. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes. Also warum ist das eine Steigerung? Nicht, also wir sind nicht nur in einer Familie, wir haben einen Vater und dieser Vater ist Gott und dieser Gott lebt unter uns. Der Tempel im Alten Testament, zuerst ja die Stiftshütte, ja was war denn das? Da war die Herrlichkeit Gottes. Gott wohnte unter den Israeliten, zuerst in der Stiftshütte, danach im Tempel. Das hat man auch visuell gesehen. Am Tag war dann eine Wolke, eine Wolkensäule und in der Nacht eine Feuersäule. Und als der Tempel eingeweiht wurde, in der Zeit von Salomo, dann hat man gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes in den Tempel ging. Und das war diese sogenannte Shekinah Glory, also Herrlichkeit, die man visuell gesehen hat, die ging in den Tempel. Und da waren die Priester im Tempel und die mussten quasi fliehen, weil die Gegenwart Gottes da so gewaltig war. Also das Sinnbild des Tempels ist, da ist die Wohnung Gottes. Und die sind wir jetzt. Wir sind jetzt der Ort, wo Gott wohnt. Und das ist eigentlich etwas sehr Gewaltiges, das wir eigentlich viel zu wenig verstehen. Dass wir der Tempel Gottes sind, dass er in uns wohnt. Das ist einmal, Gott baut diesen Tempel. Und da haben wir auch das Bild der einzelnen quasi Ziegelsteine. Aber das sind lebendige Steine. Und es ist Gott, der diesen Tempel baut. Er bringt oder fügt die Menschen zu diesem Tempel. Er braucht uns dafür, aber letztendlich ist er es, der diese Menschen dem Tempel hinzufügt, nämlich durch die Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt. Wir können uns ja nicht selbst gebären. Die Wiedergeburt ist etwas, was Gott in uns erwirken muss und damit fügt er jeden Einzelnen zu diesem Tempel hinzu. Also die Gemeinde wächst durch das Wirken des Heiligen Geistes und nicht durch menschliche Bemühungen. Natürlich müssen wir evangelisieren. Ich komme dann darauf noch ein bisschen mehr. Also es ist Gott, der die Gemeinde baut und es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und darum muss diese Arbeit auch auf Gottes Weise getan werden.
Amen.
Wir müssen diese Arbeit tun, so wie Gott das will. Die Gemeinde ist ein heiliger Tempel. Das ist das Hauptmerkmal der Gemeinde. Ein heiliger Tempel. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mehr noch reden. Aber dazu einige andere Schriftstellen noch. In Korinther, jetzt bin ich mal in Korinther. 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Da frage ich immer wieder, ist das überhaupt möglich? Wir sind ja immer noch Sünder und Gott wohnt in uns. Aber das ist möglich, weil er uns geheiligt hat. Aber es ist eigentlich ganz gewaltig, dass Gott in uns wohnt. Dann weiter im Korintherbrief ebenfalls, 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Paulus sagte das hier im Zusammenhang mit Sünde, nicht? Die Korinther, die hatten ja da ein ganz spezielles Problem, ein ganz gewaltiges Problem mit Sünde, die sie duldeten. Und so erinnert Paulus sie daran, hey, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in euch. Ihr könnt nicht einfach machen, was ihr wollt. Ihr gehört nicht euch selbst. Ihr seid teuer erkauft mit Jesu Blut. Er hat euch mit dem absolut wertvollsten erkauft, was er geben konnte. Seinen eigenen Sohn. Teuer erkauft. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Das ist nicht irgendwas so eine leichte Sache, Gläubiger zu sein, ein Tempel Gottes zu sein. Oder überhaupt die Tatsache, dass wir mit dem Blut Jesu erkauft wurden und nicht mehr uns selbst gehören. Also Gott hat einen sehr hohen Preis gezahlt, damit wir der Tempel Gottes sein können. Und wir unterschätzen dies einfach immer wieder und es ist wichtig, dass wir immer wieder uns das vergegenwärtigen. Und das Hauptmerkmal des Tempels ist, es ist ein heiliger Tempel. Und da denke ich, ist es gut zurückzuschauen, als das ja alles angefangen hat. Im Alten Testament war der Tempel, wo Gott wohnte. Den hat er aber dann verlassen. Zur Zeit Jesu war die Schekinah Herrlichkeit schon lange weggegangen. Das könnt ihr, ich glaube, es ist im Ezekiel lesen. Weil eben die Sünde, die das Volk gesündigt hat und nicht, weil eigentlich völlig von Gott abgefallen ist. Und da hat er dann irgendwann gesagt, ich gehe. Und seine Herrlichkeit hat den Tempel verlassen. Wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist eine extrem ernste Sache. Und jetzt nochmal zu dem, wann es angefangen hat. Ich denke da, wo es um Heiligkeit geht, zum Beispiel an Ananias und Sapphira. Und ihr kennt die Geschichte. Die wollten gut dastehen in der Gemeinde. Weil sie haben gesehen, da andere hatten ihres Hab und Gut verkauft und hatten den ganzen Erlös oder einen Teil des Erlöses der Gemeinde gebracht. Und da haben sie gesehen, oh, das ist eine gute, große Sache, nicht? Und wollten auch gut dastehen, haben auch Land verkauft oder was immer es war und haben aber nur einen Teil den Jüngern gebracht. Sie hätten nicht alles bringen müssen, das war nicht Pflicht. Sie hätten gut nur einen Teil bringen können. Aber sie haben gesagt, das ist alles, wir haben alles gebracht. Und also sie wollten gut dastehen, dann haben sie gelogen. Und Gott hat gesagt, ich dulde es nicht, sie starben. Gott hat sie getötet. Und da sehen wir, wie ernst das eben ist. Paulus schreibt später mal, auch zu den Korinthern, viele unter euch sind krank, nicht einfach so, sondern weil sie gesündigt haben. Und einige sind sogar entschlafen. Also Gott kann Menschen wegnehmen, also Gläubige, wir reden hier von Gläubigen, kann Gläubige wegnehmen wegen der Sünde und einfach sagen, that's it. Das ist eine extrem ernste Angelegenheit. Als Gläubige vertreten wir Gott in dieser Welt. durch die Gemeinde zeigt Gott auch seine Heiligkeit dieser Welt oder sollte, oder? Und so ist für mich die Frage, ja, wo stehen wir dann da eigentlich? Also bei der ersten Gemeinde, da war es ja auch so, da war so eine heilige Atmosphäre. Da kamen nicht einfach Leute und liefen da hinein. Die haben gesehen, wie heilig Gott ist, durch das, wie er mit diesen Menschen gehandelt hat. Ungläubige haben gewusst, ich kann da nicht einfach reinlaufen. Da ist etwas da. Da ist die Heiligkeit Gottes da. Da gehe ich nicht einfach hin. Da ist eine Gegenwart von Gott. Und eigentlich sollten wir als Gemeinde noch genau gleich sein. Oder? Wenn jemand jetzt hier hineinkommt, spürt er das? Irgendwie diese Gegenwart? Das ist natürlich etwas Geistliches. Aber spürt er das? Sind wir so, dass Gott uns wirklich gebrauchen kann, so wie er will? Toni hat mir gestern angerufen und hat ihm gesagt, er sei im Spital. Und eines, was er gesagt hat, ist sehr wichtig. Er hat gesagt, ich habe Gott gefragt, ist da irgendetwas, das ich bereinigen muss? Er hat es nicht mit diesen Worten gesagt. Aber sein Ding war, oder seine Frage war, ist da etwas, passiert dies, weil etwas in meinem Leben nicht stimmt? Und er hat gesagt, gebetet, zeige mir. Und er hat gesagt, es war nichts. Ist ja gut, oder? Aber das ist ganz grundsätzlich, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen. Oder besser, dass wir mit dieser Frage immer wieder zu Gott kommen. Eigentlich täglich. Ist da etwas, das ich bereinigen muss? Denn wenn wir sündigen, dann ist der Heilige Geist betrübt. Und ich bin überzeugt, dann können wir geistlich nicht so wirksam sein, wie wir das könnten. Und Gott kann uns nicht so brauchen, wie er das könnte oder wie er das will. Und das gilt für uns als einzelne Personen und es gilt für uns als Gemeinde. Und ich denke, es ist nicht nur eine Frage für uns als Gemeinde, sondern ganz allgemein für alle Gläubigen in dieser Umgebung oder wo wir auch immer wir sind. Kann Gott uns so gebrauchen, wie er das will, oder stehen wir ihm irgendwie im Weg? Sind wir heilig? Heilig, ich habe es schon mal gesagt, ich sage es nochmal, da gibt es zwei Hauptaspekte beim Heiligsein. Einmal als Vergleich in der Stiftshütte, später im Tempel, da waren ja alle diese Werkzeuge und Dinge, die geheiligt wurden. Also da war eine Zeremonie, in denen diese Werkzeuge, diese Dinge, der Schaubrottäbel und all das Zeugs, das wisst ihr ja, was da war, das wurde geheiligt. Und das durfte man nicht für etwas anderes brauchen. Da war ja auch dieses Rezept für dieses Räucherwerk. Könnt ihr nachlesen, was da alles drin war. Es war verboten, dieses Räucherwerk für irgendetwas anderes zu gebrauchen. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, sogar unter Todesstrafe. Und das redet davon, dass etwas, was heilig ist, ist nur für Gott bestimmt. Man durfte es nur für Gott brauchen. Nur Gott darf uns brauchen. Nichts anderes darf dich brauchen. Einmal zumindest mal so zu sagen. Wirst du von etwas anderes gebraucht? Schau dein Leben an. Werde ich von etwas anderem gebraucht? Also das ist dieses für Gott auf die Seite gestellt. Nur für ihn. Nur für ihn bestimmt. Das ist dieser eine Teil des Heiligsein. Und das andere ist natürlich ohne Sünde. Sündenfrei. Heilig, sündenfrei. Und das müssen wir sein. Das sind wir ja als Gläubige auch grundsätzlich. Sonst könnte der Heilige Geist gar nicht in uns wohnen. Und das ist ein Wunder, das Gott vollbringt in unserem Leben, dass wir heilig sind, so dass der Heilige Geist in uns lebt. und durch den Heiligen Geist ja auch Jesus und der Vater. Das sagt er ja in den Abschiedsreden, dass wenn wir ihn lieben, halten wir seine Gebote und er liebt uns und der Vater wird uns lieben und sie werden in uns Wohnung nehmen. Also durch den Heiligen Geist wohnt Jesus und Gott der Vater in uns. Das ist ganz gewaltig.
Halleluja.
Und dass wir natürlich dann dem auch würdig sind, ist extrem wichtig. Dass wir heilig sind und dass wir das auch immer wieder eben prüfen. Sind wir heilig? Kämpfen wir gegen die Sünde oder lassen wir die Sünde zu? Sieht die Welt durch uns auch, dass Gott heilig ist? Und da gibt es natürlich verschiedene Dinge. Also erstens einmal muss unser Leben stimmen. Ich höre immer wieder mal von Gläubigen, die sagen, wir sind nicht besser als andere. Really? Das ist eine Bankrotterklärung. Ja, wir sind nicht besser, weil wir auch Sünder sind und waren. Aber jetzt haben wir ja eine neue Natur. Jetzt sind wir eine neue Kreatur. Jetzt haben wir den Heiligen Geist. Und wenn wir richtig leben, dann werden die Früchte des Heiligen Geistes in uns sichtbar. Und wenn wir nicht besser sind als andere, dann ist es eine völlige Bankrotterklärung der Gemeinde. Und die Frage nun ist natürlich, ja, wie stehen wir denn da als Gemeinde? Wie stehe ich da als Einzelperson? Und wie stehen wir da als Gemeinde? Also Gott sollte durch uns in dieser Welt sichtbar werden. Ein Aspekt davon natürlich ist auch die Evangelisation. Und jetzt schiebe ich da eine kleine Mitteilung mit. Ich habe verschiedene Mal schon davon gehört. Also, nein, ich muss das anders sagen. Ein Auftrag, den wir haben, ist Evangelisation. Okay?
Amen.
Und ich möchte mich mit denen treffen. Also ich werde eine Treffen vereinbaren oder berufen. Alle die interessiert sind an der Evangelisation oder, ja, sag so, alle die sich berufen fühlen zum Evangelisieren, ganz persönlich auch. Es hat da eine Liste. Da könnt ihr euren Namen eintragen. Eben, es gibt dann ein Treffen, wo wir besprechen, was ist unser Ziel mit der Evangelisation von dieser Gemeinde? Wie wollen wir die Menschen um uns erreichen? Das wollen wir besprechen. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die man tun kann. Einfach, das Ziel muss sein, dass es wirksam ist. Es gibt ja diese Straßenprediger, die predigen da und die Leute gehen einfach nur, die laufen einfach nur durch. Hört niemand zu, dann kann der nach Hause gehen, ich habe meine Pflicht getan, aber kommuniziert hat er nicht. Er hat zwar geredet, hat niemand zugehört. Kommunizieren tut man erst dann, wenn jemand zuhört. Also es geht mir darum, dass wir uns wirklich Gedanken machen, wie sollen wir das tun. Wer ein Teil von dem sein will, bitte schreib deinen Namen darauf. Und wenn ich deine E-Mail nicht habe und du eine E-Mail hast, schreib doch deinen Namen darauf noch drauf. Und ich werde in den nächste Woche, also innerhalb von einer Woche, dann euch schreiben. Und wir werden ein Datum festsetzen, wo wir uns dafür treffen können, um darüber zu sprechen. Aber Evangelisation gehört zu dieser Gemeinde. Es gibt verschiedene Arten, wie man das tun kann. Lasst uns darüber reden. Aber dann, ja, lass mich nochmal zurückkommen zum heiligen Tempel. Wir sind ein heiliger Tempel und es ist wichtig, dass wir darum ein heiliges Leben führen und dass wir die Sünde bekämpfen und dass wir da auch ein bisschen wissen, wie das geht, nicht? Ein anderes Ding, also, lass mir das mal so sagen. Können wir einander Sünden bekennen? Die Bibel sagt, das in Jakobusbrief steht das, dass wir einander die Sünde bekennen sollen.
Ja.
Es gibt Sünden, über die muss man nicht groß reden, die kann man mit Gott vereinbaren oder mit Gott reden. Aber Sünde, es gibt andere Sünden, die sollte man wirklich bekennen. Die Beichte ist gar nicht so ein dummes Ding, nicht? Wenn man es richtig macht. Was ich damit meine ist, nein, es ist eine ernste Sache, aber wenn es Sünden gibt in deinem Leben, mit denen du nicht zurechtkommst, dann solltest du mit jemandem reden. Es geht ja nicht darum, dass wir beschämt werden. Es geht darum, dass wir frei werden.
Amen.
Okay? Dass wir frei sind. Dass Gott auch wirklich durch uns arbeiten kann. Und dass er uns gebrauchen kann. Dass wir ihm nicht im Weg stehen. Dass wir den Heiligen Geist nicht betrügen. Und prüft euch da mal. Ich weiß nicht, wenn ich sage, Beichte ist gar nicht so dumm, da steht die Bibel, wir sollen einander die Sünden bekennen. Tun wir das? Können wir das? Hast du jemanden in deinem Leben, dem du wirklich auch vertrauen kannst? Weil das ist ja eine ganz persönliche Sache, nicht? Schon klar. Aber sag's nochmal, wenn es Sünden gibt in deinem Leben, in denen du immer wieder zu kämpfen hast, brauchst du vielleicht Hilfe. Oder ist es vielleicht nötig, dass du die vor jemandem bekennst. Weil es ist eine ernste Sache, nicht? Ich frage mich schon, frage mich immer wieder, also nimmt uns die Welt überhaupt wahr? Eben, wir können Traktate verteilen. Oft sehe ich einfach das eine, dass es heute vor allem Einzelkämpfertum ist. Einzelne, die evangelisieren, aber wir haben als Gemeinde einen Auftrag zu evangelisieren. Wir haben als Gemeinde den Auftrag, Salz und Licht zu sein. Und daneben, das hat mich schon beschäftigt, ja, wie ist denn das? Also in der Gemeinde sollte die Welt die Heiligkeit Gottes sehen. Ja, wie geschieht denn das? Wenn uns die Welt kaum sieht. Ich denke, in der Schweiz ist es wirklich so, da ist nicht viel die Rede von Gott. In der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Letzte Woche wurde einer in den USA erschossen, namens Charlie Kirk. Charlie Kirk, der hört ja vielleicht vieles darüber. Vielleicht auch vieles, das eben nicht stimmt. Charlie Kirk ist zwar sehr politisch engagiert gewesen, politisch konservativ, er hat aber immer auch evangelisiert. Er ging, was er vor allem tat, er wollte junge Leute erreichen und so ging er regelmäßig zu Universitäten, hat da sein Ding aufgestellt und hat das Gespräch mit den Studenten gesucht. Und er hat da immer auch evangelisiert. Und dass er vom Evangelisieren, also er hat immer klar das Wort Gottes dort weitergegeben, wie es zur Evangelisation gehört. Ich habe damals noch was gehört, da war noch irgendwie so ein bisschen fragwürdig, was die Theologie angeht. Weiß ich nicht, dann gehe ich noch ein bisschen nach, aber ich habe dann einige dieser Videos geschaut. Und das Wort, was Evangelisation anging, war immer ganz klar. Der wurde letzte Woche erschossen. Ganz Amerika redet davon. Ganz Amerika redet davon. Und ganz Amerika redet von Jesus. Was mich an seiner Methode sehr beeindruckt hat, ist einfach, dass er ist zu den Leuten gegangen und er hat das Gespräch gesucht und es hat ein Gespräch stattgefunden. Also es wurde kommuniziert. Und was machen wir? Ich kenne niemanden in der Schweiz, der so etwas tun würde, der auch in der Öffentlichkeit bekannt ist. Übrigens wurde da viel gelogen, also er wurde verleumdet. Also passt da auf, was ihr hört. Letztendlich wurde er erschossen, weil er verleumdet wurde. als Faschist und so weiter. All das nicht. Aber ich denke, da war auch wirklich mehr dahinter, nämlich eine geistliche Angelegenheit. Aber redet man von Gott, sind wir als Gemeinde und als einzelne Gläubigen, sehen die Menschen in uns etwas von der Heiligkeit Gottes? Das ist die Herausforderung. Und ja, wir sind alles alte Leute. Ich wünschte mir, wir hätten neue, junge Leute. Was mir einfach ein bisschen einfach auch fehlt, ist Initiative bei den jungen Leuten. Vielleicht sehe ich das einfach nicht. Vielleicht ist es ja da. Ich möchte da nichts niemandem Unrecht tun. Aber es ist wichtig, dass wir die jungen Leute auch erreichen. Und dass wir wirklich zu den jungen Leuten gehen und mit ihnen reden. Aber eben, es muss ein Gespräch stattfinden. Es muss eine Kommunikation stattfinden, damit es wirksam ist. Dann gehe ich ein bisschen weiter hier, denn hier steht auch noch etwas mehr darüber, wie diese Gemeinde gebaut wird, was auch sehr wichtig ist. Nämlich, da steht ja, auferbaut, Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus selbst der Eckstein ist. Also das sind drei Personen, nicht? Oder drei Personengruppen. Mit Jesus ist natürlich keine Gruppe, aber bei den anderen ist es eine Gruppe. Und hier ist ganz klar, also diese Grundlage, diese Apostel und diese Propheten, das ist fertig. Da gibt es nichts mehr. Es gibt keine Nachfolge der Apostel. Und es gibt in diesem Sinne auch keine Nachfolge der Propheten. Die Propheten, die hier genannt werden, sind natürlich die, die das geschrieben haben. Nicht? Und die Apostel. Das ist die Grundlage. Und der Bibel kann man nichts mehr hinzufügen. Und das Apostelamt, das wird nicht weitergeben, wurde auch nicht weitergeben an den Papst. Er ist nicht der Nachfolger des Petrus und ein Apostel ist der Papst auch nicht. Das ist ein Dienst, der ist abgeschlossen. Aber der ist unsere Grundlage. Und diese Grundlage haben wir hier und nur hier. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Worte auch studieren. Dass wir täglich darin lesen. Aber nicht nur einfach nur lesen, sondern auch es studieren. Zu diesem Thema, wir wollen vom 1. Januar an anbieten, dass wir als Gemeinde durch die Bibel lesen. Einmal durchs Alte Testament, zweimal durchs Neue Testament, zweimal durch die Psalmen. Und wir werden das mit einem ganz bestimmten Bibelleseplan tun. Weil wir einfach denken, es ist eine gute Idee, dass wir als Gemeinde durch die Bibel lesen. Wir können das erst im Januar anfangen, weil wir das auch anbieten wollen auf Telefon oder so. Da gibt es ein Programm und da wird man dann auch wirklich, also man kann es auch hören. Also wenn ihr mal müde seid und die Augen fallen euch zu, dann könnt ihr einfach nur den Text hören oder ihr könnt ihn hören und lesen. Ich denke, das ist eigentlich fast das Beste, hören und lesen. Und das sagt euch dann auch, wenn ihr hinter nach sein, nicht? Du bist dran, also du bist, wie sagt man das auf Deutsch? On track, sagt man auf Englisch. Du bist genau dort, wo du sein musst, oder du bist hinter rein, du musst ein bisschen nachholen, ihr versteht, was ich meine. Das wollen wir anbieten. Und das ist gut, dass wir in großen Zügen durch die ganze Bibel lesen. Ihr könnt jetzt fragen, wer von euch hat schon einmal die ganze Bibel durchgelesen, aber das mache ich jetzt nicht. Aber 31. Dezember 2026, ja, das ist ja soweit. Aber ich lache jetzt. Es ist einfach wichtig, dass wir das tun. Aber es ist auch wichtig, dass wir einzelne Texte hier sorgfältig studieren. Ihr werdet sehen, wenn ihr das macht, dann durch die Bibel lest, dann gibt es Dinge, die fallen euch auf wo ihr dann seht, ah, da, das verstehe ich nicht, da will ich mehr darüber wissen. Und dann studiert ihr das im Detail. Und so lernt ihr die Bibel wirklich mehr und mehr kennen. Nicht nur in großen Zügen, das ist wichtig, aber auch im Detail. Und wenn wir das gemeinsam tun, ist unsere Hoffnung auch, dass wir das auch mehr dann austauschen untereinander. Mehr darüber reden. Dass wirklich unser Gespräch nicht trivial ist, wie ist das Wetter und so, sondern wirklich auch das Wichtige, worum es wirklich geht in unserem Leben. Also, und das Fundament, das haben wir eben darauf baut, auf seinem Wort baut Gott seine Gemeinde. Und durch den Heiligen Geist. Einfach nochmals, es ist ein enormes Vorrecht. Es ist ein enormes Vorrecht und etwas eigentlich Unglaubliches, dass Gott in uns wohnt.
Halleluja.
Und es ist wichtig, dass wir dementsprechend leben. Es gibt ja auf Französisch dieses Sprichwort Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Und wir sind Adel.
Amen.
Okay. Das spürt man hier jetzt nicht so groß, ein Adel, der angefeindet wird und der belächelt wird und so weiter, aber trotzdem. Und das verpflichtet. Pflichtet zu einem heiligen Lebenswandel. Also lasst euch nicht von etwas anderem gebrauchen. In der Bibel steht ja auch, dass alles, was wir tun, sollen wir aus Glauben tun. Und etwas, was wir nicht aus Glauben tun, ist sogar Sünde. Also wenn du irgendwo Zweifel hast, tu es nicht. Und wenn du irgendwo fühlst, da wirst du wirklich zu etwas gedrängt und du kommst zum Schluss, das ist nicht mein Fleisch, sondern der Geist, der Heilige Geist, dass Jesus etwas will, dass du tust, dann tu es. Es geht auf beide Seiten. Auf die Dinge, die wir nicht tun sollen und die Dinge, die wir aber tun sollen. Also lasst euch da führen und mein Aufruf einfach, lebt ganz bewusst. Gerade nächste Woche, denkt doch einmal ganz genau darüber nach, was ihr so alles tut. Macht, was ihr tut, bewusst. Macht, was ihr tut, bewusst, weil ihr es ja aus Glauben tun sollen. Mit anderen Worten, ist etwas, was in Ordnung ist, was Gott will. Man kann da natürlich jetzt gesetzlich werden. Können wir uns an einem guten Essen freuen? Natürlich können wir uns an einem guten Essen freuen. Und all diese Dinge, die Gott uns gibt, die schönen Dinge, die Gott uns gibt, die guten Dinge, die Gott uns gibt, die können wir natürlich genießen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt da die Dinge, die guten Dinge, die Gott uns gibt, nicht genießen könnte. Aber der Paulus sagt, ich kann alles, aber nicht alles ist das Beste. Ich will das Beste tun. Ich kann alles, aber ich lasse mich von nichts beherrschen. Ich lasse mich von nichts beherrschen. Also prüf dein Leben. Es hängt viel davon ab. Und ja, der Kampf mit der Sünde, sei dir bewusst, dass du nicht mehr ein Knecht der Sünde bist. Jesus hat dich befreit. Du hast eine neue Natur. Du kannst Sieg erringen. Und wenn du da Probleme hast, red mit jemandem. Ich denke, wir reden zu wenig miteinander. Also gerade so heikle Dinge, die sprechen wir nicht an, nicht? Da sind wir sehr zurückhaltend, in Dinge anzusprechen. Und das ist wichtig, dass wenn wir sehen, ich sollte da etwas unternehmen, dann tu es. Dann tu es. Weil wir Gottes Tempel sind. Und als Gemeinde ist es wirklich mein Ziel, soweit ich das irgendwie beeinflussen kann oder fähig dazu bin, wirklich, dass wenn jemand da hineinkommt, dass er da spürt, da ist eine heilige Gemeinschaft. Da ist etwas da, was ich sonst nirgends sehe. Das ist das Ziel, das wir als Gemeinde haben müssen, sollen, dass wirklich die Menschen spüren, wir sind anders. Und das sollte eigentlich in deinem persönlichen Leben der Fall sein. Dass Menschen und dich realisieren, der, die ist anders. Beten wir miteinander. Ja, danke vielmals, Herr Jesus, dass du das hier alles möglich machst. Wir sind alle Sünder, wir sind alle verloren, alle verloren. Aber du hast uns eine neue Natur gegeben. Du wohnst in uns, du bist heilig. Wir sehen ein Beispiel von Ananias und Sapphira, wie ernst das ist. Hilf uns, dass wir das ernst nehmen und zeig uns das immer wieder von Neuem. Hilf uns auch, dass wir uns immer wieder prüfen und dich immer wieder fragen, Herr, ist da etwas im Leben, in meinem Leben, das dir nicht gefällt? Und dann bitten wir dich, Herr, dass du es uns zeigst. Wir bitten dich aber auch, Herr, dass wir wahre Brüder und Schwestern sind, in dem, dass wir auch zueinander gehen können, wenn wir Hilfe brauchen. Gerade auch, wenn es um Sünde geht. Herr, dass wir nicht Geheimnisse haben, wo das schadet oder wo etwas da ist, das ins Licht kommen muss, dass wir es auch ans Licht bringen. Herr, du baust diese Gemeinde. Und da möchte ich dich jetzt einfach auch bitten, dass du neue Menschen hierher bringst, die zu dieser Gemeinde hinzukommen, dass sie weiter lebt, dass du jüngere Menschen bringst. Bitte dich auch, dass du uns dann leitest, wenn wir uns überlegen, wie sollen wir evangelisieren als Gemeinde, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Herr, dass man uns sieht, das Licht nicht unter dem Scheffel ist, sondern dass man sieht, dass das Salz salzig ist und nicht fade. Hilf uns, Herr Jesus, und führe uns. Amen.
Amen.